Hallo.
Hi.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge.
Rabaukenradau.
Schon die 20. Folge. Und für die haben wir uns heute etwas, ja, schon Besonderes überlegt, weil diese Folge heute hauptsächlich von euch indirekt mitgestaltet worden ist. Vielleicht erinnert ihr euch da noch dran. Wir haben euch im August letzten Jahres auf Instagram in unserer Story mal gefragt, ob ihr ja so Themen habt, wo ihr sagt, das ist eigentlich so ein Tabuthema, darüber wird viel zu wenig gesprochen, gleichzeitig traue ich mich da vielleicht auch gar nicht drüber zu sprechen. Ihr konntet dann in so einer Art Umfrage uns alles so ein bisschen schildern, was euch beschäftigt, was ihr erlebt habt. Ihr hattet auch die Möglichkeit, ein Erlebnis vielleicht zu teilen, was euch ja vielleicht peinlich ist, wofür ihr euch geschämt habt, wofür ihr ja Mut bräuchtet, um das irgendwie offen zu teilen. Ihr konntet euch da ganz viel anonym von der Seele schreiben. Und all das haben wir gesammelt, versucht so ein bisschen zu sortieren und heute mitgebracht. Einfach um diese Tabus so ein bisschen aus der Welt zu schaffen, all diesen Themen eine Plattform zu geben. Und ja, wir können auch so viel schon mal verraten. Wir wollen nicht nur innerhalb dieser Podcast-Folge offen über Tabus sprechen, sondern auch darüber hinaus. Deswegen sprechen wir erst jetzt darüber und nicht schon im September letzten Jahres, weil in der Zwischenzeit viel passiert ist, wir da im Hintergrund an etwas sehr Coolem getüftelt haben für euch. Aber dazu später mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was für Tabuthemen ihr mitgebracht habt, was eurer Meinung nach in der Hundewelt zu wenig offen ausgesprochen wird.
Nachdem wir euer Feedback ausgewertet haben und das für uns so ein bisschen in verschiedene Kategorien sortiert haben, waren wir total überrascht, wie viel von eurem Feedback eigentlich auch auf uns selber zutrifft. Wie viele von diesen Punkten haben wir selber in unserem Alltag schon erlebt? Wie oft haben wir selber dieses Gefühl gehabt? Wie oft waren wir selber davon betroffen? Und wie oft selber haben wir uns vielleicht auch für Dinge geschämt, die passiert sind? Wir wollen mit dir jetzt ein bisschen über die Kategorien sprechen. Und da fangen wir einfach mal bei dem großen Thema Selbstzweifel und Versagensängste an. Wenn wir in unserer Vergangenheit zurückgucken und wenn wir auch auf unsere Podcast-Folgen zurückblicken, dann wirst du feststellen, dass unsere Anfangszeit, unsere erste Zeit mit Carlos und auch manchmal heute noch die Zeit von Selbstzweifeln und Versagensängsten geprägt ist. Die Angst davor, etwas falsch zu machen, die Angst davor, nicht genug zu sein für einen Hund, ist etwas, was uns sehr lange begleitet hat und auch manchmal heute noch begleitet. Aus diesem Thema resultiert dann auch ein Punkt, wo wir auch schon überlegt haben, ob das für uns der Punkt ist, an dem wir eine Entscheidung treffen müssen. Die Entscheidung über die Zukunft von Carlos Leben und ob sein Leben weiter bei uns stattfinden soll. Wir haben diese Entscheidung uns nicht leicht gemacht, wir haben uns dazu beraten, aber wir haben uns dafür entschieden, dass er bei uns bleiben wird, dass er die Chance auf ein schönes Leben und die Chance darauf, mit uns gemeinsam zu wachsen, bei uns bekommen soll. Ich möchte euch zu diesem Thema einen Ausschnitt vorlesen aus einer Nachricht, die wir bekommen haben. Ich lese es euch einfach mal vor. Wir kriegen das Jagen einfach nicht hundertprozentig in den Griff, arbeiten zwar daran, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich quasi der Gesellschaft irgendwelche Rechenschaft schuldig bin und versagt habe, wenn der Hund eben nicht frei laufen kann.
Wir können dieses Beispiel, diese Einsendung, aber auch diese generelle Kategorie Selbstzweifel, Versagensängste einfach so krass gut nachempfinden. Es hat uns sehr lange beschäftigt, sehr lange auch belastet. Aber gerade das Thema Leine, Schleppleine, da sind wir inzwischen auch ja gar nicht mehr so schambehaftet, würde ich jetzt mal sagen, dass Carlos eigentlich die meiste Zeit mit Leine läuft, weil wir einfach ihn gut kennen und wissen, dass ohne Leine er da einmal eine gute Zeit vielleicht hätte und dann danach eben nie wieder, weil wir einfach wissen, dass er ja sehr stark jagdlich ambitioniert ist und dass unser Rückruf in diesen Momenten nicht funktioniert und ja, er einfach so viel im Außen ist, dass wir diese Schleppleine einfach brauchen. Das ist einfach eine Daseinsberechtigung und wir versuchen dann eben auf anderem Wege einen Ausgleich zu schaffen, aber sehen es trotzdem auch im Freilaufgelände immer wieder, dass Carlos gar nicht dieses Bedürfnis hat, überall viel rumzurennen und dass wir so den Alltag, wie wir ihn gestalten für ihn mit der Schleppleine, dass er da auch ein glückliches Leben hat und dass das an der Leine laufen nicht zwingend bedeutet, dass der Hund unglücklich ist.
Und wenn man mal die Füße in die Hand nimmt, kann an der Schleppleine auch ordentlich flitzen.
Ja, genau. Es kommt ja letztens darauf an, was man draus macht. Und wir versuchen da schon immer, ja, diese Leine eben nicht als Einschränkung zu sehen, sondern als Lebensversicherung und in dem Sinne dann einfach das Bestmögliche draus zu machen. Was wir ebenso gut nachvollziehen können, ist unsere zweite Kategorie, die wir Aggression und Beißvorfälle genannt haben. Darunter fallen so Dinge wie Angst vor dem eigenen Hund, weil man vielleicht schon mal vor dem eigenen Hund gebissen worden ist oder der Hund Fremde gebissen hat und man da dann auch irgendwie so ein bisschen Angst bekommen hat, sich geschämt hat, aber natürlich auch das Thema rückgerichtete Aggression, aber genauso Ressourcenverteidigung. Können wir alles so krass gut nachvollziehen und wissen ganz genau, dass das ja, für viele ein Tabuthema ist. Wir wissen, warum das für viele ein Tabuthema ist, aber ja, sehen das genauso, dass man da auf jeden Fall offen drüber sprechen sollte, häufiger drüber sprechen sollte. Das Beispiel, was wir jetzt von euch an dieser Stelle mitgebracht haben, ja, ist auch sehr spannend, können uns da aber auch total gut in diese Person reinfühlen, dass die ja auch 2 Jahre später noch irgendwie so ein bisschen unter dieser Situation leidet, sich schlecht fühlt deswegen und ja, seither auch doppelt so gut in jeder Situation aufpasst. Es ging darum, dass die Hündin dieser Person einen Rollstuhlfahrer gebissen hat. Ja, der Rollstuhlfahrer kam diesem Hund Mensch-Team entgegen. Die Hündin hat schon gebellt, sie sind zur Seite gegangen. Wie man es so oft kennt, manche Menschen sind dann da ja recht entspannt und sehen das jetzt gar nicht so ja, als Gefahr oder als Hinweis, dass man da jetzt vielleicht nicht unnötig die Begegnung in die Länge ziehen sollte. Und der Rollstuhlfahrer meinte dann, dass die Hündin ruhig zu ihm mal kommen darf, damit sie sieht, dass nichts passiert, dass sie keine Angst haben muss. Es kam dann, wie es kommen musste. Wir können das auch total gut nachempfinden, weil man vielleicht ganz oft noch gar nicht so diese Haltung hat, zu sagen, nein, ich möchte das nicht oder nein, ich kenne meinen Hund am besten, das wird nichts. Ja, in dem Falle hat der oder die Besitzerin es dann zugelassen, dass der Rollstuhlfahrer die Hündin streichelt. Sie haben sich sogar noch kurz unterhalten. Das ging dann tatsächlich einigermaßen. Aber als der Rollstuhlfahrer dann weitergefahren ist, war so ein Elektrorollstuhl, hat sich die Hündin erschreckt und in sein Hosenbein gebissen oder danach geschnappt. Die Besitzerin, der Besitzer hat sich entschuldigt, Hündin weitergezogen. Und der Rollstuhlfahrer hat aber scheinbar relativ gelassen reagiert und gesagt, dass es schon passt und ja, ist weitergefahren. Aber ja, als Rollstuhlfahrer hat man ja oft keine Gefühle in den Beinen und deswegen weiß jetzt die Besitzerin, der Besitzer hier jetzt auch nicht, ob er das überhaupt gemerkt hat, ob die Hündin ihn vielleicht doch verletzt hat. Ja, und wie gesagt, er oder sie fühlt sich auch 2 Jahre später nach diesem Vorfall immer noch super blöd deswegen. Können wir total gut nachvollziehen. Also ich glaube, es ist nochmal so ein Unterschied, wenn der Hund, die Hündin einen selber beißt oder jemand Fremdes. Ich weiß nicht, was für einen schlimmer ist.
Jedes Mal, wenn ich meine rechte Hand angucke, denke ich an diesen Tag zurück. An diesen Tag, als ich das Vertrauen zu ihm für eine recht lange Zeit verloren habe, weil wir so viel falsch gemacht haben, weil ich da immer noch eine Narbe von recht lang an meinem Finger trage. Es ist mehr als 2 Jahre her und auch das werde ich niemals vergessen, was das für ein Gefühl ist und es erinnert mich immer wieder daran, auch aufzupassen und in jeder Situation, nicht in jeder Situation, aber in vielen Situationen mit Carlos begleitet mich dieses Gefühl auch heute noch. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass man generell bei solchen Vorfällen da lange was von hat und das einen auch lange beschäftigt. Ich glaube, dass der Vorfall mit fremden Personen ist eigentlich ein bisschen absurd, aber wenn eine fremde Person beteiligt ist, dann heißt das automatisch ja auch, es bekommt jemand anders mit, dass etwas passiert ist. Und ich glaube, viele Menschen, die mit Hunden zu tun haben, die so sind, spielt auch diese Angst so ein bisschen eine Rolle, dass einem der Hund weggenommen werden könnte, dass man in eine Situation kommt, wo dann plötzlich offiziell bekannt wird, dass vielleicht sogar ein Verfahren eingeleitet wird. Ich glaube, Körperverletzung ist es dann, eine fahrlässige Körperverletzung, wenn mein Hund jemanden beißt. Aber ich bin kein Rechtsanwalt, da kenne ich mich nicht aus. Aber das sind halt ganz andere Ausmaße, die es annehmen kann. Wenn wir selber leiden, da sind wir gewohnt, das kennen wir, dann kriegen es nicht so viele mit und man kann das mit sich selber ausmachen. Und das habe ich halt einfach nicht mehr, wenn eine dritte Person beteiligt ist. Ich glaube, dass das nochmal eine besondere Herausforderung an dem Thema ist.
Falls sich das Thema Ressourcenverteidigung, Angst vorm eigenen Hund noch mehr interessiert, unsere genauen Erfahrungen, Vorfälle, Vertrauensbrüche, wie auch immer, haben wir dir in Podcast Folge 5 näher erläutert. Da würden wir jetzt gar nicht so tief einsteigen. Deswegen, wenn dich das Thema näher interessiert, darfst du da sehr gerne mal reinhören.
Wenn wir an der Stelle direkt weitermachen, wenn wir über das Thema Bindung, die ja auch durch Ängste geschwächt werden kann, wollen wir zu sehr großen Gefühlen kommen. Ich möchte diese Kategorie mit einem Beispielzitat beginnen, das da lautet: Ich freue mich auf das Leben nach meinem Hund. Das mag im ersten Moment jetzt krass klingen, extrem krass. Wenn man in diese Aussage weiter reininterpretiert, könnte man unterstellen, dass eine Person sich den Tod seines Hundes wünscht. Aber das ist damit nicht gemeint. Ich kenne die Intention der Person, die das geschrieben hat, nicht, aber ich weiß, was ich fühle, wenn ich diesen Gedanken selber habe. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir freuen uns darauf, dass Carlos nicht mehr da ist, wir freuen uns darauf, dass er irgendwann sterben wird. Aber es ist einfach ein Fakt, dass unser Leben in vielen Bereichen einfacher werden wird, wenn er irgendwann nicht mehr bei uns ist. Wir werden todtraurig sein, wenn er nicht mehr bei uns ist. Wir werden alles dafür tun, dass er ein schönes, langes Leben mit uns gemeinsam führen kann. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Unser Leben wird an vielen Stellen bequemer werden. Wir hätten mehr Lebensqualität und könnten unser Leben auch breiter aufstellen. Wir haben diese Kategorie schambesetzte Gedanken und verbotene Gefühle genannt. Dazu gehört auch diese Frage, die viele von euch sich offensichtlich stellen, ob man wirklich genug für seinen Hund da ist, ob einem der Hund wirklich wichtig genug ist. Wir sind selber auch mit ganz, ganz anderen Erwartungen in dieses Abenteuer Hund gestartet, als wir dann in der Realität erlebt haben. Man kennt dieses schöne Bild, den Hund als uneingeschränktes Familienmitglied, der einen bei allen begleitet, der sein Ein und Alles ist. Und dann hat man da halt manchmal so eine kleine Bestie sitzen, die einem die Finger zerfetzt und das Leben zur Hölle macht. Da ist die Frage, ob man da jetzt von einem Familienmitglied, das man liebt, sprechen will. Kann ich nachvollziehen, dass die schwierig ist. Für mich selber ist der Punkt, Carlos ist Bestandteil unserer Familie, unserer kleinen Familie. Aber Familie ist nicht immer einfach.
Ich glaube, diese Kategorie, diese Punkte, die ihr uns da so geschrieben habt, ich glaube, dass das so die Kategorie ist, womit ich mich in dieser ganzen Sammlung am meisten identifizieren kann. Weil da ganz viele Tabuthemen einfach drinstecken, die ich auch noch nirgendwo anders irgendwie gelesen habe. Also sowohl was das Thema Leben nach dem Hund betrifft, als auch das Thema, ja, Liebe auf den ersten Blick. Also bei uns war da am Anfang keine Liebe und da war auch keine Harmonie. Und wir hatten ja früher auch noch so ein bisschen diese naive Haltung, dass wir dachten, dass Carlos dankbar ist dafür, dass er hier ist. Das sehen wir heute ja ganz anders und er muss auch nicht dankbar sein Schließlich haben wir ihn da aus seinem gewohnten Umfeld gerissen mit der Adoption. Für ihn war hier alles neu, alles anders. Warum soll er dafür dankbar sein? Es gab ja so viele, die zeitgleich mit uns ihren Hund da damals abgeholt hatten und diesen Hund dann da schon geknuddelt haben und da ganz süß auf dem Arm hatten und du da schon gemerkt hast, was für eine Zuneigung da einfach da ist und das bei uns einfach jahrelang nicht der Fall war. Also, dass man auch irgendwie so freundschaftliche Empfindungen irgendwie hatte, das hat auch ganz lange gedauert. Ja, und wenn man dann vielleicht noch so einen Hund hat wie wir, der vielleicht gar nicht so kuschelbedürftig ist, der so seine Zuneigung auch gar nicht zeigt, dann kann ich das total gut nachvollziehen, dass man ja vielleicht denkt, dass man dann vielleicht nicht so eine richtige Bindung zum Hund hat, vielleicht auch einfach gar nicht so richtig so eine Bindung aufbauen kann, weil einfach diese ganzen Momente der Zuneigung, des Körperkontakts halt einfach gar nicht so gegeben sind. Und ja, auch so diese Frage sich zu stellen, liebe ich meinen Hund? Also man, gerade auf Instagram hört man so viel von, der ist mein Seelenhund und ja, ich würde für ihn sterben und ich liebe ihn bis zum Mond und zurück. Und das sind so Aussagen, so Gefühle, wo wir ja nicht zu 100% mitgehen können. Carlos ist ein sehr wichtiger und großer Bestandteil unseres Lebens, unserer Familie. Aber wir würden jetzt nicht sagen, dass er unser Seelenhund ist und dass da wirklich zu 100% Liebe und Harmonie einfach da ist.
Ich würde für mich sagen, dass für die Beziehung zwischen mir und Carlos Liebe nicht das richtige Wort ist. Wir müssen einfach feststellen, dass wenn wir von Liebe sprechen, dass Liebe für jeden etwas anderes bedeutet. Wenn ich für mich Liebe definiere, dann ist Liebe für mich etwas, was ich in einer Beziehung empfinde, was ich für Lisa empfinde. Ob ich das Gleiche für Carlos empfinde wie für Lisa, muss ich klar verneinen. Ich habe Gefühle für Carlos, Carlos ist wichtig, Carlos ist auch ein wichtiger Bestandteil meines und unseres Lebens, aber ich empfinde nicht das Gleiche für ihn, wie ich für meine Partnerin empfinde. Es ist einfach ein schwieriges Thema, das euch auch beschäftigt hat, was wir in euren Zuschriften gesehen haben, dass diese Beziehung zum Hund ein schwieriges Thema sein kann, besonders wenn Erwartungen nicht erfüllt sind. Diese Erwartungen, die wir selber auch hatten und diese Vorstellung des Lebens mit Carlos, die wir hatten, bevor er zu uns kam, sind Bereiche, die bei uns einfach nicht erfüllt worden sind, so wie wir uns sie vorgestellt haben. Wir können festhalten, dass trotzdem Carlos unser Leben unglaublich bereichert und dass wir unglaublich froh sind, dass er bei uns ist und uns so weiterentwickelt hat zu den Menschen, die wir heute sind. Aber ich habe gerade über Erwartungen gesprochen. Erwartungen, die wir hatten, und damit kommen wir zu einer Kategorie, über die wir auch schon oft in unserem Podcast gesprochen haben, weil es ein Thema ist, das uns auch schon in vielen Fällen beschäftigt hat. Wir wollen mit dir über das Thema Tierschutz und die Realität nach der Adoption sprechen. Wenn du unseren Podcast verfolgt hast, dann weißt du, mit welcher Erwartung uns gegenüber auch kommuniziert worden sind, was Carlos angeht. Carlos wurde uns als aktiver Hund, als familienfreundlich verkauft, als liebevoller Hund, der sich unglaublich darauf freut, ein neues Zuhause zu finden. Seine Lautstärke wurde abgetan mit "Er ist ein Clown" und viele seiner Probleme wurden verschwiegen, runtergespielt oder einfach nicht erkannt. Woran es auch immer gelegen haben mag, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, wollen wir hier jetzt gar nicht so tief einsteigen in das Thema. Aber was wir total spannend fanden, ist, dass wir mit diesem Gefühl nicht alleine waren. Auch ganz viele von euch haben uns geschrieben, dass sie da ganz, ganz anderes erlebt haben nach der Adoption ihres Hundes, als sie im Vorfeld erwartet haben und auch anderes erlebt haben, als ihm im Vorfeld versprochen worden ist. Ich möchte dazu aus einer Zuschrift von euch zitieren. Ich war die ersten Wochen am Boden zerstört und habe angezweifelt, ob wir uns wirklich richtig entschieden haben. Plötzlich war alles anders. Ganz normale Dinge wurden zum Problem und waren mit extremem Aufwand verbunden. Die Person hat Angst davor, ihrem Hund nicht gerecht werden zu können und nicht gut genug für ihn zu sein. Und das ist ein Thema, das wir in vielen Nachrichten gelesen haben, aber auch selber total gut nachempfinden können.
Wenn wir über Beziehungen zum Hund sprechen, darf natürlich das generelle Thema Beziehung nicht fehlen. Viele von euch haben nicht das Glück, wie wir, zu zweit zu sein, sondern stemmen diese große Herausforderung, diese große Verantwortung ganz alleine. Und ja, das kann natürlich auch belastend sein, gerade wenn man vielleicht auch von der bestehenden Familie nicht so diesen Rückhalt bekommt, den man sich wünscht, Freunde sich vielleicht abwenden, generell der soziale Kreis kleiner wird, man vielleicht auch nicht so andere Hundebesitzer kennenlernen kann, weil vielleicht sowas wie Reaktivität oder generell einfach diese Schwierigkeit mit anderen Menschen, anderen Hunden so ein bisschen dazwischen funkt. Darüber haben wir auch schon ganz ausführlich in unserer Podcast-Folge Beziehungskiller Hund gesprochen. Da haben wir ganz offen mit euch drüber gesprochen, was der Einzug von Carlos so mit unserer Beziehung gemacht hat, mit unserem Familien- und Freundeskreis und wie schwierig es eigentlich ist, als Hundebesitzer neue Kontakte zu knüpfen. Was wir auch super gut nachvollziehen können, was ihr innerhalb unserer Umfrage als Thema mitgebracht habt, ist dieses keine Pause von dieser Verantwortung, von diesem Mental Load, 24/7 mit seinem Hund zusammen zu sein, ist für viele das Schönste überhaupt. Das wollen wir auch niemandem madig machen. Aber wenn man halt so einen Hund hat, der speziellere Bedürfnisse hat, der nicht 2 bis 3 Stunden am Tag Aufmerksamkeit braucht, sondern in nahezu allen Momenten des Alltags Unterstützung braucht und ebenso wie Carlos nicht alleine bleiben kann, ist das schon was, wo man sich dann schnell alleine und einsam fühlt, weil man einfach ja dann irgendwie nur noch Hundebesitzer ist und nicht mehr Tochter oder Partner oder Schwester oder wie auch immer, dass so diese ganzen anderen Rollen, die man so hat, dass die so ein bisschen in den Hintergrund rücken und man eigentlich nur noch für den Hund lebt.
Gerade das Thema fehlender Rückhalt hat halt dabei auch noch so einen verstärkenden Effekt. Wenn man sowieso schon in einer Situation ist, wo man überfordert ist, sich dann noch gegenüber den vertrautesten Personen aus der Familie oder in der Partnerschaft rechtfertigen muss und da dann auch noch der Rückhalt wegfällt, dann kann das für viele halt auch so eine Situation sein, wo alles zusammenbricht. Man hat die mentale Belastung durch den Hund mit der dazu fehlenden Unterstützung und dem Rückhalt aus der Familie, Freundeskreis und Partnerschaft. Und ich glaube, dass das total schwierig ist, wenn man da vielleicht sogar dann insgeheim dem Hund noch die Schuld daran gibt, dass die Partnerschaften wegen ihm zerbrochen sind, dass es das einfach nochmal viel, viel schlimmer machen kann. Und deswegen bin ich jedes Mal noch mal ein bisschen froher, dass wir dieses Abenteuer zusammen machen können und dass wir damit auch ein Ort haben, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und wo wir unseren Kummer abladen können.
Und was das Ganze ja dann noch schwieriger macht, oder dieses ganze Überforderungsthema, Hilflosigkeitsthema gerade noch so begünstigt ist, wenn man schlechte Erfahrungen mit Hundetrainern und Trainerinnen gemacht hat, wenn man falsch beraten wurde, wenn man diesen Mut aufgebracht hat, sich an jemand zu wenden, professionelle Unterstützung einzuholen und dann eben nicht diese Hilfe bekommt, vielleicht dadurch irgendwie alles nur noch schlimmer und schwieriger macht. Ja, also da können wir wirklich alles 1:1 nachvollziehen. Wir haben ja auch schon die ein oder andere schlechte Hundeschulen- und Trainererfahrung gemacht. Mehr dazu in Podcast Folge 3, falls du sie noch nicht gehört hast. Also es ist total krass, wie viel da so mit rein spielt und wie wenig eigentlich darüber gesprochen wird. Wir hatten auch mal vor einiger Zeit auf Instagram über das Thema mentale Gesundheit als Hundebesitzer gesprochen, weil man online gerade in Bezug auf Blogbeiträge, Ratgeber, wie auch immer, nie liest, dass ein Hund durchaus auch ja negativer Verstärker für die mentale Gesundheit sein kann und dass ein Hund nicht immer automatisch für Glück und was auch immer sorgt.
Gerade im Social-Media-Umfeld werden Hunde ja häufig als Medizin gegen mentale Probleme oder mentale Herausforderungen angepriesen. Da muss man sich einfach vor Augen halten, dass es sein kann, dass ein Hund für die mentale Gesundheit gut sein kann, aber man das vorher eben nicht weiß. Und es kann genauso ins Gegenteil umschlagen, dass ein Hund einfach auch zur mentalen Belastung wird.
Ein Thema, was uns zum Glück noch nicht betrifft und hoffentlich auch nie betreffen wird, das ist einer der wenigen Themen hier, die ihr uns zugeschickt habt, das ist das Thema Trennung. Also wir haben auch schon öfters gelesen, dass Beziehungen eben daran zerbrechen, an dieser Verantwortung, weil ein Hund einfach eine Belastungsprobe für die Partnerschaft ist. Dann vielleicht nicht wie wir beide für den Hund verantwortlich sind, sich beide um den Hund kümmern, sondern der eine vielleicht mehr macht als der andere und das dann wieder für Streit sorgt, für Frust, der eine sich dann vielleicht wieder mehr zurückzieht. Da würde ich jetzt zum Abschluss auch nochmal ein Beispiel euch vorlesen. Seit unser Hund bei uns eingezogen ist, ist unsere Ehe nicht mehr so wie vorher. Unser Hund aus dem Tierschutz ist sehr unsicher und ängstlich. Wie viel Verantwortung das wirklich braucht, war mir vorher nicht bewusst. Mein Partner hat sich sehr viel um unseren Hund seither gekümmert, da ich durch meine Behinderung sehr eingeschränkt war. Dennoch habe ich immer wieder Phasen vom starken Mental Load und fühle mich nicht gesehen. Es gab schon sehr oft Streit und ich wollte den Hund auch wieder abgeben oder mich trennen. Aktuell versuchen wir, ein starkes Team zu werden, für und mit unserem Hund.
Finde ich total starke Worte. Finde ich wirklich stark, dass man an einen Punkt angekommen ist, wo man die Erkenntnis erlangt hat, dass es dort Probleme gibt. Weil nur wenn man erkennt, dass ein Problem da ist, kann man anfangen, daran zu arbeiten. Ich bin genauso froh, dass bei uns das Thema Trennung durch den Hund kein Thema ist und dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam das Ganze vorantreiben. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, dass ein Hund gerade bei einer ungleichen Verteilung auch ein Trennungsgrund sein kann, wenn dann das ganze Leben sich nur noch um den Hund dreht und die Beziehung dazwischen auf der Strecke bleibt, dann führt das irgendwann unweigerlich dazu, dass man keine gemeinsame Zeit mehr hat. Und diese fehlende gemeinsame Zeit in einer Beziehung, weil alles nur noch um den Hund geht, muss irgendwann dazu führen, dass man sich entfremdet und dass man dann irgendwann als Ultima Ratio auch nachdenken muss, ob eine Beziehung noch Sinn macht, wenn keine Form der gemeinsamen freien Gestaltung des Alltages und des gemeinsamen Lebens stattfindet. Daher kann ich das total nachvollziehen, bin aber gleichzeitig froh, dass ich eine starke Partnerin an meiner Seite habe und ich selber auch ein starker Partner für Lisa sein kann und wir gemeinsam für Carlos da sind, aber auch für uns da sind.
Es ist so witzig, das sind alles so Tabuthemen, über die nach eurer Meinung zu wenig gesprochen wird, aber ich finde das irgendwie total cool, über diese Themen zu sprechen. Ich finde das sehr erfüllend und ich kann total gut nachvollziehen, warum das Tabuthemen sind. Das sind für uns ja auch lange Tabuthemen gewesen. Aber ich finde es ganz toll, dass wir da jetzt heute drüber gesprochen haben. Wir hoffen, dass es euch ja auch so ein bisschen ein Stück weit gut getan hat, uns da jetzt zuzuhören und zu sehen, dass ihr mit all diesen Themen nicht alleine seid.
Da wir mit diesem Podcast einen Ort haben, wo wir unsere Gedanken loswerden können und uns das so sehr hilft, haben wir uns überlegt, dass es cool wäre, wenn ihr auch so einen Ort hättet. Lisa hat am Anfang schon gespoilert, dass wir zum Ende dieser Folge eine Überraschung für euch haben. Wir wollen euch heute einen Ort geben, euren Kummer loszuwerden.
Und zwar haben wir in den letzten Monaten daran gearbeitet, einen digitalen Kummerkasten für euch als Hundebesitzer, Hundebesitzerin, ja, zu erstellen. Wir packen euch den Link in die Beschreibung, in die Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr da mal schauen. Der Gedanke dahinter ist, dass ihr dort einen Ort habt, wo ihr all das, was euch belastet, was ihr gerne mal loswerden wollt, was ihr aber vielleicht euch nicht traut, irgendwie öffentlich ja zur Sprache zu bringen, wo ihr euch vielleicht nicht traut, da irgendwie mit jemand anderem drüber zu sprechen, dass ihr dort die Möglichkeit habt, das euch alles von der Seele zu schreiben. Natürlich alles anonym, also wir haben keine Ahnung dann, wer du bist, ja, wer dein Hund ist, je nachdem, wie viel du uns da dann schreibst. Ja, aber auf jeden Fall wirst du da die Möglichkeit haben, einerseits Dinge in diesen Kummerkasten reinzuschreiben und du wirst die Möglichkeit haben, andere Beiträge, Einträge von anderen Hundebesitzern, Hundebesitzerinnen zu lesen. Alles anonym, aber eben mit dem Ziel, dass ihr und wir uns alle ein bisschen weniger alleine fühlen und ja, einfach so ein bisschen Platz in unserem eigenen Stressglas machen können, einfach mal runterschreiben können, was uns belastet und so dann wieder so ein bisschen mehr Kapazitäten zu haben für den Alltag mit dem eigenen Hund.
Für mich heute nehme ich aus dieser Podcast-Folge mit, dass ich es immer wieder toll finde zu sehen, dass wir nicht alleine sind. Wenn ich aus euren Zuschriften mitnehme, wie viele von euch an wie vielen Stellen ähnliche oder die gleichen Probleme haben wie wir, dann ist es ein tolles Gefühl zu wissen, wir sind nicht alleine. Und das ist ja irgendwo auch das, wofür Rabaukenglück steht. Wir sind nicht alleine, wir sind gemeinsam und gemeinsam sind wir stark. Wir freuen uns total auf eure Zuschriften in unserem Kummerkasten und sind echt gespannt, von welchen Erlebnissen ihr uns erzählen wollt. Egal, was euch einfällt, was euch beschäftigt, wir hoffen einfach, euch damit einen Ort anbieten zu können, wo ihr ohne Wertung, ohne Kritik, ohne was auch immer etwas loswerden könnt, was euch beschäftigt.
Über diesen Kummerkasten hinaus habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, uns zu schreiben. Über diesen Weg können wir dann auch euch antworten. Das ist beim Kummerkasten nicht der Fall. Ihr könnt da wirklich nur einseitig eure Gedanken, Erlebnisse, Gefühle loswerden. Wir werden und können darauf dann nicht antworten. Ihr habt aber natürlich immer die Möglichkeit, uns eine Mail zu schreiben, auf Instagram eine Nachricht zu schreiben oder wo auch immer. Und wenn ihr da so ein bisschen mit uns in den Austausch gehen wollt, unsere Meinung dazu wissen wollt, ähnliche Erfahrungen dazu wissen wollt, diese Möglichkeit besteht natürlich nach wie vor. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hoffen, die Folge hat euch gut getan. Wie immer freuen wir uns über Feedback zur Folge, über Vorschläge für neue Podcast-Folgen. Also uns ist das immer ganz wichtig, dass ihr da einen Mehrwert von unseren Folgen habt. Deswegen schreibt uns das sehr, 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 sehr gerne, was euch gefällt, was wir besser machen können. Dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge.
Macht's gut.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.